Podcast Folge 30, Fight Report Nummer 7 mit einem ganz besonderen Gast. New York City ist heute zu Besuch. Oder besser gesagt, Ruben Schöbitz, extra aus Amerika eingeflogen, nur für diese Jubiläumsfolge. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Ruben Schöbitz.
Danke, servus, wie geht's?
Mir geht's sehr gut, wie geht's dir?
Ja gut, danke, ich bin seit Montagabend in Wien und freue mich schon drauf auf den Kampf.
Wie bist du nach Wien gekommen, was machst du da überhaupt?
Ich bin hier, ich habe 10 Tage, also 2 Wochen gehabt, wo ich nichts machen muss und ich bin einfach hergekommen, die Familie zu sehen. Ich bin schon seit 5 Jahren nicht in Wien und ja, und es kommt halt auch passiert, dass der Josh am gleichen Wochenende kämpft, also müssen wir drüber reden.
Das machen wir auf jeden Fall. Anthony Joshua gegen Oleksandr Usyk. Das wird ein Wahnsinnskampf. Wir werden da über einiges noch sprechen müssen. Unter anderem, möchtest du gleich mit AJ beginnen? Oder soll man noch über etwas anderes sprechen? Weil wir sind gerade davor draufgekommen, dass Eddie Hearn diesmal in Klagenfurt war. Und weil ich gerade aus Kärnten komme, auf der Alm war und ihm nichts mitbekommen habe, ist mir das natürlich total peinlich, dass jemand aus Amerika weiß, was bei mir daheim abgeht. Ruben, magst du uns das einmal kurz erklären, was in Klagenfurt los war, was wir in Österreich alle verschlafen haben?
Ja, ich bin der Eddie Hearn. Ich habe gesehen, das war am 2. oder 3. September, habe ich gesehen, der hat er gepostet, dass am 10. das in Klagenfurt boxt. Und dann habe ich gesehen, dass kein Österreicher auf der Karte ist und habe ich mich gewundert und jetzt, naja, als wir uns gesehen haben, habe ich gewundert, dass du auch nicht weißt, dass sie geboxt haben, also da muss irgendwas falsch sein hier.
Da läuft einiges falsch in Österreich, was Boxen betrifft, definitiv. Eddie Hearn ist einer oder eigentlich der bekannteste Boxpromoter der Welt, der hat wirklich die besten Boxer unter Vertrag und der Typ macht immer wieder so Box-Events und in Klagenfurt hat er eins durchgeführt und es war kein einziger Österreicher auf der Boxkarte. Wie geht es? Warum verschlaft Österreich so eine Möglichkeit?
Ja, ehrlich gesagt weiß ich nicht wirklich warum. Ich meine, es ist so eine Möglichkeit gibt es nicht. Ich meine, nicht zweimal oder selten zweimal. Es wäre eine super Möglichkeit gewesen für die Boxer, die jetzt gerade mit der Profikarriere angefangen haben, um wenigstens gesehen zu werden. Auch wenn sie jetzt nicht einen Platz im Fernsehteil von der Karten bekommen hätten, einfach der Fakt, dass sie auf so einer Show sind, öffnet die Türen für so viele Möglichkeiten im Nachhinein. Und ich meine, ich weiß, es kann einfach sein, dass die Manager hier nicht bereit waren, vielleicht ein bisschen mehr Risiko einzugehen für die Boxer. Oder vielleicht haben sie einfach selber nicht wirklich gewusst, dass es passiert. Aber sind beides in Wirklichkeit unakzeptierbar. Es ist ja ein kleines Land in Wirklichkeit, wenn sowas passiert, ich meine, das ist einfach der Fakt, dass so ein großer Promoter hier eine Show macht, der größte Boxevent in Wirklichkeit oder wichtigste Boxevent, von dem ich bis jetzt gehört habe, seit ich am Leben bin.
Und wir haben die schon einmal im Podcast gehabt, das war schon vor ein paar Monaten, ich glaube im April, und du hast uns von deinem Leben erzählt und wie du es geschafft hast, den Sprung von Österreich nach Amerika, und das war kein Zuckerschlecken, wie wir wissen. Was müssen denn die österreichischen Boxer anders machen, dass sie so wie du ein bisschen die Augen offen halten, sich umhören, schauen, dass sie Möglichkeiten kriegen und die dann auch nutzen?
Ja, ich meine, ich glaube, am Ende des Tages ist der Boxer ja der im Zentrum vom Ganzen. Ich meine, der Boxer ist ja der, der die Show liefert. Und es gibt ja hier 2 Sachen. Entweder, ich meine, wenn du einen Manager hast und der dir nicht davon erzählt hat, dann musst du ihn feuern. Und wenn du keinen Manager hast oder jemanden hast, der dir zwar eine Kämpfe besorgt, aber nichts Vertragliches, dann musst du schauen, dass du einfach auf so Karten kommst. Du musst selber, ich meine, du musst wissen, dass sowas passiert und du musst einfach die Möglichkeit suchen, dort zu sein. Und wenn du nicht dort kämpfst, musst du einfach dort präsent sein, in den Zuschauern und schauen, wie du irgendwie dorthin kommst, wie du irgendwie, ich meine, in Kontakt mit jemandem kommst, der dir da was verschaffen kann. Und das ist, natürlich ist einfacher gesagt als getan, aber die Burschen, die jetzt gerade angefangen mit ihrer Profikarriere, das sind alle sehr talentierte, ich meine, Sportler, die können alle, die halten alle das Niveau, um dort mitzuboxen. Vielleicht, ich meine, man weiß ja nie, ob die jetzt Weltklasse sind, bis man dort ankommt oder bis man gegen jemanden boxt, der Weltklasse ist. Aber auf jeden Fall das Niveau, um auf einer Veranstaltung in Klagenfurt von dem vom Hörn zu boxen, haben die sicher alle. Und einen Gegner hätten es gefunden, den sie schlagen hätten können. Und das, ich meine, es gibt viele Möglichkeiten, um auf so eine Karte zu kommen. Vielleicht du boxt gratis, du zahlst den Gegner, es geht in Wirklichkeit, im Grunde genommen geht es immer um eines, und das ist Geld. Im Profiboxen geht es darum, wenn du als Boxer mehr einbringst als das, was der Promoter zahlt, dann darfst du boxen. Und wenn der Promoter nichts zahlen muss und du verkaufst Eintrittskarten, was weiß ich, dann kommst du auf die Show. Es ist einfach so. Und vielleicht haben sie es nicht gewusst, bevor es passiert ist, aber jetzt wissen sie, dass er schon da ist, und jetzt muss man einfach die Augen aufhalten und die Ohren offen halten und schauen, wie man dorthin kommt das nächste Mal. Weil das ist so eine Chance, wie gesagt, die gibt es in Österreich nicht. Das ist so ein großer Unterschied an Niveau, wenn es von der Veranstaltung, von den Boxern, von den Gegnern, von der Produktion, von einfach, ich meine, du bist auf der Zone, dass die Karte war bei mir in Amerika auch zu sehen am Fernsehen. Ich meine, du kannst weltweit bekannt werden.
Wir haben es verschlafen, leider. Kann das vielleicht das sein, dass viele österreichische Boxer sich auch gedacht haben, wow, Eddie Hearn kommt, die stellen mir sicher einen Gegner hin, der mich wahrscheinlich besiegen könnte. Haben da viele Angst und sehen einen Rekord?
Ich glaube, ich meine, ich hoffe nicht. Ich glaube, die Manager vielleicht schon. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn die Managers gewusst hätten, dass sie das Risiko nicht eingehen wollen, weil dann doch in Wirklichkeit die Burschen hier alle erst in ihren, was weiß ich, 2, 3, 4 Profikämpfen sind. Der Einzige, der wirklich, ich meine, die einzigen zwei, die da wirklich schon länger dabei waren, sind ja der Levani und der Nader, glaube ich. Und ich meine, die hätten halt dann schon Gegner zugestellt bekommen, die besser als der Knesewitsch sind. Da muss man, ich meine, kann schon sein, dass da die Manager nicht die Boxer in ein Risiko eingehen wollen. Aber ich meine, irgendwann muss man ein Risiko eingehen. Ich meine, Weltmeister wird man nicht, indem man Taxifahrer besiegt.
Und wir hören es ja immer wieder. Jeder Boxer sagt immer, ist mir egal, stell mir jemanden hin, ich boxe gegen jeden. Aber dann, wenn es wirklich darauf ankommt, ist in Österreich teilweise manchmal nicht so der Fall.
Ja, ich meine, wie gesagt, bei den großen Kämpfen, wenn zwei Boxer boxen wollen, dann werden es Boxen. Da ist es schon der Fall. Bei diesem Fall, wie gesagt, bei denen vielleicht ein bisschen mehr etabliert sind schon, und vielleicht bei den anderen, hoffentlich waren es die Manager. Hoffentlich waren es nicht die Boxer, die nicht wollten.
Wir haben auf jeden Fall was gelernt, und wir hoffen, dass sich die Boxer da auch was abschauen und ein bisschen mehr die Augen offen halten und schauen, was abgeht. So, Ruben, wir sitzen da jetzt gerade in einem Restaurant, trinken ein Glasl Soda-Zitronen, ratschen ein bisschen, und heute ist Freitag. Wir wissen beide, wir haben es zeitlich nicht anders geschafft, aber morgen ist ein richtig guter Kampf als am Samstag. Die Folge kommt natürlich am Montag raus, aber wir möchten über einen Kampf sprechen, den ihr dann alle schon gesehen habt am Montag. Anthony Joshua gegen Alexander Usyk. Was macht den Kampf denn so besonders?
Ich glaube persönlich, Usyk ist der talentierteste Boxer, gemeinsam mit Tyson Fury, der über Mittelgewicht. Und ich glaube, dass ich persönlich, obwohl Joshua natürlich der größere, stärkere Mann ist, ich meine, ich weiß, der war noch nie in seinem Leben in einem Ring mit jemandem, der so viele Sachen machen kann, der so unangenehm ist, der eben so viele Probleme präsentieren wird wie Usyk. Ich meine, man hat es auch mit Tony Bellew damals gesehen. Tony Bellew hat super angefangen, er hat super Strategie gehabt, aber nach den ersten 3, 4 Runden hat der Usyk angefangen, Gas zu geben. Er hat das geklickt, er hat verstanden, was der Bellew macht, und dann ist es umgedreht, und dann innerhalb von 4 Runden war es aus. Und ich glaube, mit Joshua wird es nicht so ausschauen. Ich glaube nicht, dass Usyk Joshua ausnocken kann, aber ich glaube auf jeden Fall, dass Usyk die bessere Beinarbeit hat. Ich meine, Usyk kämpft auch schon viel länger. Man muss ja bedenken, dass Joshua erst mit 18 angefangen hat. Das heißt, obwohl er Olympiamedaille, also Gold geholt hat, da gibt es Sachen, die kommen einfach erst nur mit Erfahrung, und Usyk hat in Wirklichkeit, ich meine, über 330 Amateurkämpfe und auch Gold geholt bei Olympia. Und ich meine, ich glaube, er hat viel mehr Waffen quasi im Arsenal, nur Joshua ist einfach viel größer. Und die Frage ist für mich hier, kann Usyk die Größe überwältigen? Weil wenn er das kann, dann glaube ich, hat Joshua nichts, dass ihm in Wirklichkeit... Ich glaube ganz ehrlich, wenn die Größe nicht, wenn Joshua nicht Druck macht, dann kann das ziemlich schnell, ziemlich schief für ihn laufen.
Man musste dazu sagen, Usyk ist 7 cm kleiner als Anthony Joshua. Joshua hat da Reichweite von 10 cm mehr als Usyk. Das macht viel aus, oder? Was ist da? 10 cm ist ein Wahnsinn.
Ja, ich meine, es kommt halt drauf an, wie Joshua jetzt boxt. Ich meine, ich habe ja gehört und man sieht, dass er ein bisschen abgenommen hat. Und manche Leute sagen, es ist, weil er am Ende, weil er vielleicht gegen dem Ende von den Kämpfen müde wird, dass er abgenommen hat, um dann ein bisschen mehr Luft zu haben. Und wenn das der Fall ist, das ist super, aber dann vielleicht hat er abgenommen, damit er also um den Ring sich bewegen kann und boxen kann, vielleicht wie gegen Ruiz. Und ich glaube, wenn er das macht, dann hat er ein Problem, weil die Beinarbeit, Usyk hat einfach von Natur aus einfach viel bessere Beinarbeit als Joshua. Und ich glaube nicht, dass Joshua mit dem Stil um den Ring sich bewegen. Ich glaube einfach, er ist nicht so effizient wie der Usyk. Ich glaube, was Joshua machen muss, ist in der Mitte vom Ring stehen. Und wenn er mit der Führhand arbeitet, dadurch, dass er eben schlanker ist, wird er auch einfacher an den Körper gehen können. Es wird ihm einfacher sein, tief, also quasi in die Kniebeuge zu gehen, um an den Körper, die Führhand an den Körper zu schlagen. Und ich glaube, das ist, was er machen muss. Ich glaube, es ist einfach gerade Hände und einfach die Distanz halten und nicht versuchen jetzt den mit seiner Kraft irgendwie Druck zu machen, zu viel nach vorne zu kommen, weil wie gesagt, ich glaube, die Beinarbeit von Usyk ist einfach zu gut. Ich glaube auch, wie gesagt, und das Ringe um den Ring laufen wird auch nicht funktionieren. Ich glaube, da gibt es wirklich nur einen Plan, mit dem Joshua das gewinnt, und das ist Ringmitte halten, mit der Führhand Usyk beschäftigen und versuchen, um mit der rechten gerade einfach die rechte gerade einmischen, und dann irgendwann landet sie. Und wenn sie dann landet, dann kann es auch sein. Aber Usyk hat da auch, ich meine, der kennt sich da auch aus. Der kann da, ich meine, es wird wirklich interessant.
Vor allem jetzt alle, die jetzt Usyk noch nicht kennen. Und Anthony Joshua vielleicht auch noch nicht so. Beide haben 2012 Gold geholt. Anthony Joshua im Superschwergewicht, Usyk im Schwergewicht. Usyk, wissen wir, er ist aus der Ukraine. Irrer Typ, wirklich ein irrer Typ. Vor Kämpfe bekommst du bei ihm nie etwas raus, was ich so gesehen habe in alle Interviews. Er wird nie etwas verraten. Im Gegensatz dazu, Anthony Joshua sehr gechillt, spricht da gern an, wie andere wahrscheinlich kommen werden, was circa er machen wird, wie der Gameplan ist. So genau natürlich nicht, aber letztens hat er gesagt, eher defensiv. Joshua ist früher die 100 Meter in 11 Sekunden 46 gelaufen, was ein Wahnsinn ist, weil der Typ ist ja fast 2 Meter groß. Jetzt denkt man, okay, er ist schnell, aber Usyk ist sehr viel schneller. Er hat eine wahnsinnige Schnelligkeit und eine super Technik. Kann Anthony Joshua noch irgendwas da dagegen aushalten? Wir müssen ja dazu sagen, beide haben noch nie so eine Kämpfer oder so eine Gegner gehabt. Joshua hat, glaube ich, noch nie gegen jemanden geboxt, der so klein ist eigentlich wie Usyk. Und Usyk, weiß ich nicht, ob der schon mal gegen jemanden geboxt hat wie Anthony Joshua. Also das wird sehr, sehr, sehr interessant.
Ich bin sicher, dass der Joshua gegen irgendwelche kleinen, am Anfang von der Karriere, gegen irgendwelchen kleinen, dicken Schwergewichte geboxt hat. Aber das stimmt schon. Ich meine, eher von Joshuas Seite, weil Usyk hat eigentlich in der WSB gegen Joe Joyce geboxt. Und Joe Joyce auch nach Punkten geschlagen. Und Joe Joyce ist ja so groß wie Joshua. Joshua ist körperlich natürlich, der ist schneller, er ist explosiver, er ist ein besserer Athlet als Joyce, aber Joyce kann auch ordentlich hinhauen und Usyk hat es ausgehalten. Vor allem in dem Kampf hat man gesehen, Joyce hat am Anfang sich besser getan und nach den Runden, nach jeder Runde war Usyk ein bisschen besser, weil es eben wie Lomachenko, die fangen langsam an und die haben einfach, die schauen sich an, was du machst, und dann fangen sie an, die Waffen quasi wegzunehmen. Dann fangen sie an, und das ist was eben der Joshua noch nie in seinem Leben gesehen hat. Wenn sich Usyk immer nach außen bewegt und Joshua kann die Führhand nicht landen, dann wird er Probleme haben, wenn die Strategie auf die Führhand aufgebaut ist, was ich mir vorstellen kann. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass die einfach die Distanz versuchen halten zu werden, weil Usyk, wie du schon gesagt hast, 7 cm kleiner und 10 cm kürzer. Das heißt, wenn Usyk unter die Führhand reinkommt, dann sind die langen Arme vom Joshua, ich meine, dann funktioniert es nicht. Und, Und Joshua hat, ich meine, er ist nicht gut im Infight, er hat auch die dünne Beine und den großen Oberkörper, das heißt, sein Schwerpunkt steht ziemlich hoch, das heißt, es ist einfacher, ihn nach hinten zu schubsen, vor allem, wenn der Gegner kleiner ist. Das heißt, die werden 100%ig Distanz halten wollen. Und wenn Usyk aber unter die Hände durchkommt, dann gibt es Probleme. Das heißt, es wird interessant zu sehen, wie Joshua sich dann mit der ganzen Bewegung klarkommt, wie er sich umstellt, ob er von der ersten Runde an die Brust den Jab schießt oder ob er an den Kopf zielt. Und zu sehen, was er dann macht, wie er reagiert nach zwei, drei Runden. Ich glaub, dass Joshua die ersten paar Runden gewinnen wird. Ich glaube, dass Usyk, das wird die ersten zwei Runden, wird irgendwie ähnlich, glaube ich, sein wie Lomachenko gegen Lopez, wo Lomachenko sich einfach bewegt hat, gemeidet hat, einfach die Distanz gemessen hat. Und dann stelle ich mir vor, dass Usyk anfangen wird in der dritten, vierten Runden, wird er anfangen, vielleicht an Körper mit der linken, also mit der die linke gerade an Körper beim Raussteigen und dann vielleicht mit der rechten gerade oben, mit dem rechten Haken oben drüber kommen und dann nach außen steigen. Das glaube ich, das würde ich machen, wenn ich er wäre. Einfach den rechten Fuß außen halten, mit der linken gerade an Körper und den rechten Haken oben drüber und dann raussteigen. Das wird sich für ihn leichter ausgehen, weil er eben der kürzere Mann ist und wenn er den Fuß außen hat, dann wird er immer schnell genug außen sein. Und wenn sich Joshua da nicht umstellt, dann wird er ihn auch beim Rauskommen erwischen. Dann dreht er sich raus, dann wird er mit der linken gerade erwischen. So hat er nämlich einen Tony Bellew KO geschlagen. Der hat den rechten Fuß außen gehabt, der hat sich gedreht nach rechts und dann hat er, sobald der linke Fuß am Boden gekommen ist, hat er mit dem langen linken Haken hat er ihn direkt am Kinn erwischt und da war es aus. Und von der Beinarbeit, egal wie schnell Joshua die 100 Meter läuft, der wiegt jetzt sicher ein bisschen mehr als damals und ich glaube, es wird einen großen Unterschied geben in der Geschwindigkeit die Fußgeschwindigkeit von den beiden.
Du hast ein paar Mal Lomachenko erwähnt. Der Papa von Lomachenko ist auch der Trainer gewesen vom Usyk. Wie viel kann sich da jetzt der Joshua schon ein bisschen drauf einstellen, dass da sehr ähnlich vielleicht der Stil sein könnte?
Ich glaube, die wissen das. Ich meine, Lomachenko und Usyk sind ja wie Brüder, die trainieren ja immer zusammen. Ich glaube, die wissen, dass es der gleiche Stil ist. Das Ding, was man auch sagen muss, ist, es ist viel schwieriger, einen Sparringspartner zu finden, der Usyk ähnlich ist, als es einen zu finden, der Joshua ähnlich ist. Joshua ist einfach nur wirklich gut in dem, was er macht, aber er macht nichts Außergewöhnliches. Bei Usyk ist alles außergewöhnlich. Ich meine, der ist ja mit einem Anzug vom Joker in die Pressekonferenz gekommen. Man weiß nie, was der, ich meine, man hat keine Ahnung mit dem. Und vor allem, ich meine, die Leute, die reden, die sagen, ja, wenn er Probleme mit dem Chisora gehabt hat, dann wird er Probleme mit dem Joshua haben. Chisora ist ein ganz anderes, komplett anderes Stil, komplett anderes Problem. Und ich meine, das hat eins mit dem anderen, da hat wirklich nichts zu tun. Das ist wirklich ein komplett anderer Kampf sein. Und das wird wirklich, die Leute, die denken, dass es Joshua das gar nicht leicht gewinnen wird, ich glaube, die werden sich echt eine große Überraschung holen am Samstag.
Viele unterschätzen Usyk eigentlich. Also jeder kennt Anthony Joshua, die meisten kennen eigentlich nicht einmal Usyk. Und das ist eigentlich irre. Der Typ kommt aus dem Cruiserweight, ist dort der Champion gewesen, hat als allererster vier Titel geholt, also die vier wichtigsten Weltmeisterschaftstitel. Jetzt steigt er auf da ins Heavyweight eigentlich und ist jetzt gerade auf Platz 3 in der Liste, was auch Wahnsinn ist, weil du musst erst einmal auf dieser Schwergewichtsliste da auf Platz 3 halt sein. Ein Wahnsinn. Also warum unterschätzen die Leute Usyk immer noch so?
Ja, weil sie ihn nicht kennen und eben weil er gegen mit dem Chisora ein Problem gehabt hat. Ich habe immer schon gesagt, ich persönlich denke, dass Usyk jeden Schwergewichtler schlagen kann, außer Tyson Fury. Und ich glaube, das ist einfach vom Stil her, weil ich meine, wenn du 350 Amateurkämpfe hast und 20 verlierst, dann kannst du erstens super boxen und zweitens hast du jeden Stil gesehen, den es gibt. Und es ist einfach der Größenunterschied. Und wie gesagt, dass er einfach sich Probleme mit dem Chisora gemacht hat. Aber was man auch sagen muss, es ist, wie gesagt, Joshua macht nichts Außergewöhnliches. Er ist einfach nur extrem gut in dem, was er macht. Und er ist auch körperlich extrem, natürlich begabt, großer Typ, extrem stark gebaut, super rechte Hand, super Jab, alles. Aber bei dem, ich meine, von seiner Perspektive aus ist es wirklich, kann er die Distanz halten und kann er ihn ausnocken. Weil Chisora bringt eben die Probleme, wie gesagt, er ist ein niedriger Schwerpunkt, er kommt nach vorne, er macht dich müde. Ein Stil wie der von Joshua ist in Wirklichkeit einfach zu boxen. Man muss einfach nur gut genug sein, aber man muss einfach nur die rechte Hand aushalten können, man muss gut genug sein. Und natürlich klingt das ist einfacher gesagt als getan, natürlich, aber ich rede einfach nur direkt vom Stil her. Das ist es. Es ist vom Stil her, von der Technik her, von der Kapazität her ist Usyk bei Weitem der bessere Boxer. Anthony Joshua hat die Größe, die Kraft, die Schlagkraft. Und wenn das genug ist, wenn der Unterschied da groß genug ist, dass Usyk mit der Technik den Spalten nicht zumachen kann, dann gewinnt Joshua. Aber wenn Joshua diese Fähigkeiten nicht einsetzen kann oder diese Vorteile nicht einsetzen kann, dann hat er keine Chance, meiner Meinung nach. Dann wird nicht nur Usyk gewinnen, sondern dann wird er nach Punkten, nach 5-6 Runden, wird er anfangen, einfach wegzuziehen.
Ich glaube, was ich auch gesehen habe, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege, ist, dass Usyk eine höhere Knockout-Quote hat als Anthony Joshua. Natürlich auch, weil er im Cruiserweight davor noch war. Glaubst du, gibt es überhaupt die Möglichkeit für ihn, dass jemand wie Usyk an Anthony Joshua ausknocken könnte?
Ich meine, wenn er oft genug trifft, schon. Ich meine, es ist, wie gesagt, es kommt, ich meine, 12 Runden ist ein langer Kampf. Wenn man den Kampf von Usyk mit dem Joe Joyce anschaut, was, glaube ich, einfach der beste Maßstab ist, im Sinne von, wie sich Usyk mit jemandem tut, der größer ist, da siehst du wirklich, jede Runde hat Usyk einfach ein bisschen besser geboxt und ist dem ein bisschen näher gekommen, hat ein bisschen mehr Hände gelandet und das waren nur 5 Runden. Auf 12 Runden, ich meine, Joshua kann ja auch, ich meine, der hat ja nicht das ärgste Kind, der wird schon ein paar Mal am Boden gehauen, natürlich von größeren Typen, aber Ruiz hat ja eben die Geschwindigkeit. Ruiz hat auch nicht 100% K.O.-Rate oder sowas. Ich glaube nicht, dass der Usyk ihm jetzt ausknocken kann, wie er in Bellew ausgenockt hat mit einer Hand. Ich glaube, dass wenn er ihn ausknockt, dann wird es eher so ab der 8. Runde sein und es wird einfach passieren, weil sich Joshua einfach nicht umstellen kann, weil er es nicht schafft, irgendwie mitzuhalten. Und das ist einfach, ich glaube, dass er einfach ihn einfach Stück für Stück einfach auseinandernehmen wird, bis er einfach dann aus sein wird. Ich glaube nicht, dass er ihn einfach mit einer Hand einfach K.O. schlagen kann, aber ich glaube schon, dass er auf jeden Fall die Fähigkeit hat, den einfach Runde für Runde ein bisschen was wegzunehmen von ihm, bis einfach nichts mehr übrig ist. Das könnte ich mir schon vorstellen. Würde mich nicht überraschen.
Mir ehrlich gesagt gar nicht, weil Usyk ist ein wirklich gestörter Typ. Das muss man einfach so sagen. Ein lustiger Typ. Also jeder, der ihn schon mal irgendwie gesehen hat, bitte Leute, schaut euch den Typen an. Also er macht Späße die ganze Zeit. Er jongliert, wie wir gesehen haben, beim Medientag. Er kann tanzen, er kann rappen. Er macht die Gegner auch psychisch gern fertig. Also der Typ ist wirklich ein Joker, so wie er sich gekleidet hat. Muss man so sagen.
Das war ja alles absichtlich. Ich meine, es ist wirklich interessant. Es ist wirklich, weil Joshua hat ja einmal in seinem Leben wirklich Probleme gehabt. Oder ich meine, außer Klitschko. Ich meine, Klitschko war einfach ein enger Kampf. Aber einmal in seinem Leben war er wirklich unterlegen. Und da hat er sich nicht erholen können davon. Da hat er einfach nach dieser 4. Runde mit dem Ruiz, hat er es nicht geschafft, war nie wieder bei sich. Und ich meine, wenn jetzt Usyk gegen Ruiz boxen wird, dann würde ich würde das Haus auf Usyk setzen gegen Ruiz. Das heißt, ich meine, und ich weiß, in Boxen gibt es nicht, ja, wenn A B schlägt und B C schlägt, dann schlägt A C. Das existiert, ich meine, es funktioniert so nicht. Aber ich meine einfach von der Psyche her, wenn der sich, wir wissen nicht, wie er damit umgehen wird, wenn Usyk einfach, wenn er wirklich nicht mithalten könnte, kann er die Konzentration halten. Ich meine, das war ja ein großes Ding mit dem Canelo zum Beispiel, als er gegen den Mayweather geboxt hat, hat er nach ein paar Runden, nach 5-6 Runden, hat er einfach aufgegeben, weil er einfach gewusst hat, er kann nichts machen. Aber dann jetzt, wenn man ihn jetzt in letzter Zeit sieht, ich meine jetzt gegen den Billy Joe zum Beispiel, wo Billy Joe schon ziemlich gut geboxt hat und er hat einfach gewusst, einfach ruhig bleiben, irgendwann kommt und es ist gekommen. Und wenn Joshua irgendwie diese Einstellung hat, wo er sich einfach immer umstellen kann, dann wird es immer die Möglichkeit existieren, dass er ihn ausnockt. Aber wenn er das eben nicht hat, wenn er nichts gelernt hat von dem Ruiz, also wenn er psychisch, wenn er es nicht gewohnt ist, oder wenn er es nicht aushalten kann, unterlegen zu sein, ich meine, das sieht man zum Beispiel beim Conor McGregor. Conor McGregor ist ein super Athlet, aber jedes Mal, wenn er gegen jemanden kämpft, der ihm Probleme macht, der nicht einfach umfliegt, wenn er ihn trifft, dann geht die Luft aus. Und das ist nicht, weil er jetzt keine Kondition hat, das ist, weil einfach die Nerven kommen rein und dann geht da einfach der Puls rauf und dann geht die Energie weg. Einfach die nervöse Energie, die brennt so viel. Ich meine, da brennst du durch deine Kondition durch innerhalb von Runden. Und wenn Joshua nicht damit umgehen kann, vielleicht technisch einfach Zweiter zu sein, oder wenn er nicht damit umgehen kann, einfach Jabs an Körper und an der Stirn zu bekommen, ohne was zu erwischen, dann wird er nervös werden und dann wird sich eben das ergeben, glaube ich, wo der Usyk einfach wirklich wegziehen wird nach 5-6 Runden.
Und ich meine, das ist deprimierend, wenn du drauf hast mit voller Kraft und du merkst, es hat keine Wirkung beim Gegner. Also das ist sehr zerrend. Was glaubst du denn insgesamt, in welcher Runde sich das entscheiden wird und für wen?
Ich glaube, nach 3-4 Runden werden wir wissen, wo der Kampf, in welche Richtung der Kampf geht. Ich glaube, der Kampf wird entweder... Ich glaube, es gibt zwei Sachen, die passieren können. Entweder, wenn der Joshua so mit dem richtigen Plan kommt und eben fähig ist, in der Lage ist, Umstellungen zu machen, glaube ich, wird man nach 3-4 Runden sehen. Und ich glaube, da hat Joshua jede Chance, den auch innerhalb von 8-9 Runden auszunocken. Ich persönlich glaube nicht, dass Joshua nach Punkten gewinnen wird. Ich glaube, dass es entweder ein Joshua K.O. sein wird. Und da würde ich mich nicht trauen, eine Runde zu vorhersagen, weil der kann es mit einer Hand ausmachen. Also der kann es mit einer Runde fertig machen. Aber ich glaube, es ist entweder das oder Usyk gewinnt durch entweder nach Punkten, was die zweithöchste Möglichkeit ist, oder vielleicht späten K.O. zwischen der 9. und 11. oder 12. Runde.
Die zwei sind ja sehr jung. Anthony Joshua ist 31, Usyk ist 34. Jetzt möchte ich mit dir über ein ganz anderes Thema sprechen, und zwar Karriereende von Boxer. Ein Kollege von mir schreibt gerade einen Artikel über, also Gregor Schlierenzauer hat jetzt aufgehört. Und wir haben uns gefragt, naja, wann ist das perfekte Ende für einen Sportler und welche Sportler haben das verkackt? Also welche haben noch zu lang weitergemacht? Und ich habe so zu ihm gesagt, spaßhalber, naja, jeder Boxer. Und ehrlich gesagt, wir haben drüber gelacht, aber es war gar nicht einmal so falsch. Warum ist das so? Warum machen Boxer gern noch einmal eine zweite Runde im späteren Alter?
Weil sie ein Geld brauchen. Ich meine, jetzt haben wir es ja mit dem Holyfield gesehen vor einer Woche oder sowas, und das war schon ein ziemlich trauriges Display. Ich meine, die Wahrheit ist halt, die können alle sagen, ja, ich will wieder boxen, aber ich meine, in Wirklichkeit, man weiß, ich habe nach 3-4 Jahren, wenn ich nach 2 Jahren nicht boxe und ich wieder Handschuhe anziehe, dann kann ich keine zwei Runden boxen, egal wie viel ich laufe und alles. Das ist, wenn man mit 58 wieder in den Ring steigt, dann ist, ich meine, anderes als Geld, ich meine, das ist hundertprozentig die Möglichkeit, einen Haufen Geld zu machen. Und ich persönlich glaube, dass, ich meine, das mit dem Holyfield, ja, die haben hier in Florida geboxt, weil in Kalifornien Holyfield keine Lizenz haben, ich meine, bekommen konnte.
muss man dazu sagen, weil er zu alt ist. Die haben wirklich gesagt, also mit 58, na, das geht nicht mehr. Er war zwar Schwergewichtsweltmeister, aber trotzdem.
Ja, nein, 100%. Ich meine, mit 58 ist man einfach nicht mehr. Ich meine, egal wie du ausschaust, der Holyfield hat super ausgeschaut, aber du bist einfach nicht mehr. Ich meine, es kommen Fäuste dir entgegen. Du musst in der Lage sein, dich schnell genug erkennen zu können und auszuweichen. Und mit 58 ist man da einfach nicht so schnell wie mit 35 oder 34.
Evander Holyfield hat geboxt gegen Vitor Belfort. Der Typ kommt aus der UFC, der war Halbschwergewichts-Champion. Hättest du dir gedacht, dass der wirklich gegen Evander Holyfield, das ist ja Legende in dem Sport, so dominant ist?
Ja, ich meine, das war auch nicht wirklich Evander Holyfield. Das war, ich mein, 58, ich meine, das war ein Opa im Ring. Ich meine, wahrscheinlich ist er ein Opa. Ich meine, und Belfort ist, glaube ich, 45 oder sowas. Das macht schon einen großen Unterschied. Und ich meine,
44 ist er.
Ja, 44. Ich meine, das macht einen großen Unterschied. Und ich meine, einfach von der, ich meine, der hat ihn ja auch nicht ausgenockt. Das war einfach, man hat ganz klar gesehen, Holyfield hat einfach keine, ich meine, er hat sich einfach nicht verteidigen können. Er hat einfach, der Kopf hat einfach nicht schnell genug reagiert. Er war einfach nicht in der Lage, das umzusetzen, was er umsetzen hätte sollen. Und ich meine, das war's. Ich meine, Belfort hat auch nichts groß gemacht. Er hat auch nicht groß, ich meine, irgendwie Org erwischt, wo der einfach auf dem Rücken lag. Er war einfach nicht in der Lage, sich zu verteidigen. Und das ist einfach, ich meine, das hätte Belfort sein können, das hätte vielleicht der Jake Paul sein können. Und es wäre das Gleiche gewesen. Ich meine, da ist, irgendwann ist halt Schluss. Und es ist schade, weil eben, es ist das passiert, weil eben Boxer, es gibt keine Pension für Boxer, Boxer sind nicht versichert. Teddy Atlas hat gesagt, die Promoter sollten von allen ihren Karten quasi 2% in einen Fund geben, das dann für Boxer ist, die vielleicht einfach lebensgefährlich verletzt wurden in einem Kampf oder wenn sie zurückgezogen sind und irgendwas brauchen. Und ich meine, da bin ich voll der Meinung, da bin ich 100% der gleichen Meinung. Ich meine, dann würden wir eben so Sachen nicht mehr sehen, wenn sich jemand um die kümmern würde.
Du sprichst da ganz eine wichtige Sache eigentlich an, Sportlerpension und alles. Das gibt's ja in Amerika nicht wirklich, da ist jeder selbst für sich verantwortlich. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Österreich ist für Profiboxer, aber ich meine, wir kriegen dann vielleicht eine Mindestsicherung oder so etwas, aber es ist nicht einfach, da im Alter noch irgendwie über die Runden zu kommen. Altersarmut kennen wir eh.
Ja, ich meine, in Amerika kümmert sich niemand um niemand. Das ist eben das Ding, und vor allem, wenn man von nichts kommt und auf einmal einen Haufen Geld hat mit 22, dann, ich meine, die meisten, vor allem jetzt habe ich das Gefühl, wir sind die in dieser Generation mit dem ganzen Krypto und jetzt, wo man investieren kann auf dem Handy, ist die Jugend irgendwie mehr, kümmert sich mehr darum, aber damals, ich meine, da denkt man sich nicht, dass irgendwie, wenn es 60 ist, dass es kein Geld mehr geben wird. Ich meine, in Österreich hat man mindestens Sozialversicherung, wenn es aus ist. Aber hier, ich meine, Pension gibt es hier auch keine für Boxer. Ich meine, du arbeitest ja in Wirklichkeit selbstständig. Und du musst, da musst du halt schauen für dich selber, wie du es schaffst, dass du was auf die Seite legst für später. Manche Boxer haben Glück, dass sie einfach wirklich gute Manager haben. Aber die meisten leider nicht. Das ist schade und das sollte sich eigentlich ändern, weil das ist schon ein gefährlicher Sport und ich meine, die geben hier schon ihr Leben auf die Reihe jedes Mal, dass man in den Ring steigt.
Würdest du mit dem Alter wieder anfangen, wenn du in seiner Situation wärst, oder was war deine Idee?
Ich weiß nicht. Das ist ich selber, ich meine, ich habe jetzt schon lange nicht mehr gekämpft, aber ich schaue mir manchmal Kämpfe an, wo ich mir denke, manchmal, wenn ich Kämpfe anschaue, denke ich mir, bam, ich würde echt gern wieder boxen, aber dann schaue ich mir manche Kämpfe an, wo ich mir denke, oh, das ist irgendwie, ich brauche das nicht mehr. Und wenn man schon so denkt, dann ist besser gar nicht wieder, ich bin gar nicht wieder, ich da reinzusteigen, aber Ich weiß nicht, mit 58, das ist schon schräg. Ich glaube nicht, dass ich das, ich meine, das ist wie mein Vater sich jetzt in den Ring steigen würde. Ich meine, da würde ich, das würde ich mir nicht anschauen.
Ich habe es mir auch nicht angeschaut, ehrlich gesagt. Ich habe schon gewusst, wie das enden wird und ich wollte es nicht sehen. Naja, aber Muhammad Ali hat auch Arme in der Karriere. Oder da war die Karriere schon vorbei und er hat sich überlegt, ob er wieder zurückkommt. Das ist ja fast jeder Boxer, möchte irgendwann irgendwie wieder zurückkommen. Ist das auch ein bisschen, weil man das Boxen so sehr vermisst und einfach das im Ring stehen?
Ich glaube, um Elite-Kampfsportler zu sein, musst du einfach ein extrem hohes Selbstbewusstsein haben, weil du wirst es nicht schaffen, wenn du nicht denkst, dass du der Beste bist. Wenn du nicht in den Kampf reinsteigst mit dem Selbstbewusstsein, dass du den anderen schlagen wirst, dann wirst du den Kampf nicht gewinnen. Und ich glaube, es ist eine Sache, wo wenn als quasi Superstar wie ein Ali damals war oder wie ein Holyfield damals war, ist einfach die Sache, da kommt eine neue Generation und da ist immer die Sache, da ist irgendein neuer Superstar und die Alten werden sagen, na, ich bin besser als die und es ist einfach, ich glaube, es ist eine Ego-Sache, dass die irgendwie da zurückruft. Ich meine, da hat der Tyson mit dem Roy Jones geboxt und dann hat sich der Holyfield gedacht, ja, das kann, wenn die es können, dann kann ich es auch. Aber das Ding ist, die waren beide in ihren 50er Jahren. Da hat keiner von denen geboxt mit jemandem, der in Mitte 40 war. Und da gibt es eben einen großen Unterschied zwischen Mitte 40 und Ende 50 oder Mitte 50, weil das haben wir mit dem Hopkins gesehen. Der war Weltmeister mit 46 oder was weiß ich, als er mit 51 gegen Kovalev geboxt hat. Der hat dann nichts mehr zu holen gehabt. Obwohl, der war schon aktiv. Der war aktiv die ganze Zeit und deswegen konnte er auch irgendwie mithalten und sich also 12 Runden lang fertig machen. Aber als er dann seinen nächsten Kampf mit Joe Smith, da war es schon aus. Und dann hat man es gemerkt. Ich meine, das musst du dir vorstellen. Der war Weltmeister mit 50, mit 51 war es schon in Wirklichkeit aus. Weil dann hat man schon gesehen, wie die Leistung runterging und dann innerhalb von dem nächsten Jahr, was kommt mit einem Gegner, der 2-3 Stufen weiter unten ist, hat er keine Chance mehr. Der wurde durch den Ring geschlagen. Der ist wirklich aus dem Ring rausgefallen. Und ich meine, das ist innerhalb von weniger als einem Jahr ist das so passiert. Ich meine, wenn du 15 Jahre lang oder was weiß ich, 12 Jahre lang nicht boxst und 20 Jahre lang nicht auf der Elite, ich meine, und 58 Jahre alt bist, dann ist, ich meine, ist irgendwie schwer.
Du sprichst da eigentlich was echt Spannendes an. Was ich mir auch gefragt habe, weil Holyfield ist eingesprungen für De La Hoya, genau, der Corona positiv getestet, genau, worden ist und im Krankenhaus wahrscheinlich noch immer liegt. Wenn ich Schwergewichtschampion bin, habe ich natürlich auch so ein Ego und denke mir so, ich bin der Beste der Welt, wer soll mich schlagen? Ich bin zwar 58, aber ist so egal, ich fühle mich jung, ich fühle mich, genau, fit, springe ein. Aber ich meine, dass das ein Fehler ist. Warum sagt ihm das niemand? Das kann es ja nicht sein, dass da ein 58-Jähriger in den Ring steigt und ihm niemand sagt, hey, das ist vielleicht nicht so gescheit, dass du da jetzt auch noch einspringst und nicht einmal ein ordentliches Trainingscamp hinter dir gehabt hast.
Weil die Leute, die, ich meine, weil wenn's die Frau sagt oder wenn es die Kinder sagen, auf die würde nicht hören, weil die es selber nicht gemacht haben. Und wenn es der Manager sagt, dann kriegt der Manager kein Geld. Und der Manager will wahrscheinlich ein Stück vom Kuchen haben. Das ist, ja, ich meine, das ist immer so. Ich meine, das wird dir niemand was sagen, wenn es denen nicht recht ist. Ich meine, das ist wie, was wir vorher über die Karte hier in Klagenfurt geredet haben. Das ist, du musst, ich meine, es schaut niemand für dich. Und wenn niemand für dich schaut, dann musst du für dich selber schauen. Du musst selber schauen, dass du die beste Entscheidung für dich selber triffst. Ich meine, und das Ding ist, und am Ende des Tages, das Letzte ist, ich meine, wir reden alle, wie traurig das war, aber vielleicht sitzt der Holyfield daheim und ist glücklich mit dem Scheck, den er bekommen hat, und es ist ihm wurscht. Ich wäre sehr überrascht, wenn das jetzt der Fall ist, aber das wissen wir ja nicht. Ich meine, am Ende des Tages, ich meine, für das Geld, das er verdient hat, würden sich viele Leute in den Ring legen.
Jetzt haben wir sehr viel über die Vergangenheit gesprochen. Lass uns über die Zukunft sprechen. Ein wirklich spannender Kampf liegt noch vor uns. Fury gegen Wilder. Was werden uns da erwarten und wann vor allem?
Wann?
Ja.
9. Oktober, glaube ich. Das sind jetzt zwei Wochen, glaube ich. Ja, zwei Wochen. Es ist lustig, weil Fury hatte jetzt den schon zweimal geschlagen. Ich meine, das erste Mal war ein Unentschieden, aber in Wirklichkeit hat Fury den die Ohren, um die Ohren geboxt.
Ja, und das letzte Mal muss man dazu sagen, Wilder als Ausrede hat er, erstens hat er gehabt, er hat so viele Ausreden gehabt, das hat mich so eigentlich, ja, ich fand es so peinlich. Zuerst hat er gesagt, ja, am Vortag hat er Sex gehabt mit der Freundin, deswegen ich war er nicht so fit. Die Ausrüstung war zu schwer. Genau, die Ausrüstung war zu schwer. Was hat er noch gesagt?
Ja, dann hat er nach den Trainer, den er gefeuert hat, eben Mark Breland, hat gesagt, dass er ihm irgendwas ins Wasser gegeben hat und dass er ihm einfach, dass er die den Handtuch geworfen hätte, obwohl er es nicht machen hätte sollen, weil der Wilder natürlich immer mit der einen rechten Hand alles beenden kann. Und dann, ich meine, dann hat er eben gesagt, dass Fury, was weiß ich, irgendwas in den Handschuhen hat, so Eggweights in den Handschuhen hat.
Das war für mich das Peinlichste überhaupt, weil das wird so immer gecheckt und das kann einfach nicht sein.
Erstens, und das ist wichtig, dass die Leute das wissen, weil die meisten Leute wissen das nicht. In Las Vegas funktioniert es nämlich so. In Vegas, wenn du am Freitag ankommst, dürfen die Boxer sich quasi zwei Paar Handschuhe aussuchen. Die haben die Marken, die sie tragen werden, dann sind die brandneuen Handschuhe, die werden, da wird das Plastik aufgemacht, die werden angezogen, anprobiert, es wird ein Paar Handschuhe ausgesucht und dann wird ein Backup ausgesucht. Die Handschuhe kommen zur Kommission, die werden wieder in Plastik eingewickelt und die sieht der Boxer nicht, die sieht keiner im Team, bis die Kommission am Tag vom Kampf mit die Handschuhe in die Umkleide reinspaziert. Dann werden die Hände bandagiert. Während die Hände bandagiert werden, schaut einer vom anderen Team dazu. Das heißt, die ganze Geschichte, dass Fury vor dem Bandagieren die Kameras ausgeschaltet hat, das stimmt. Aber der Trainer vom Wilder war noch immer neben dem Fury, neben Tyson Fury, als das passiert ist. Und es war nicht Mark Breland, der neben Tyson Fury stand, das war J.D., der noch immer da ist. Der hat sich angeschaut, wie die Hände bandagiert werden. Die Handschuhe werden von der Kommission dann aufgemacht und werden Fury, die Kommission unterschreibt die Bandagen, wenn die passen für den Trainer vom Wilder. Wenn der Trainer vom Wilder die Bandagen nicht mag, dann wird nochmal bandagiert. Also das Team vom Wilder muss einverstanden sein mit den Bandagen. Dann wird es abgeht, dann wird es unterschrieben und dann werden die Handschuhe angezogen. Vor dem Kommissionsmitarbeiter sind die Handschuhe zugebunden, getaped, dann wird nochmal unterschrieben. Das heißt, die Handschuhe es gibt keinen Punkt, wo die Handschuhe nicht unter Sicht von der Kommission sind. Der zweite Punkt. Jeder Mensch, wenn du einen Boxhandschuh anziehst, einen 10-Unzen Boxhandschuh, da passt deine Hand nicht rein. Ich habe immer zwei Menschen gebraucht, um den Handschuh anzuziehen und Tyson Furys Hand ist wahrscheinlich größer als meine. Das heißt, der braucht sicher zwei Haber, um ihm den Handschuh anzuziehen. Da gibt es erstens in der Hand, da gibt es keinen Platz für ein Eggweight. Wenn das Eggweight irgendwie im Polster drin ist, dann brichst du dir die Hand. Sobald du drauf hast, dann bricht sich der Wilder das Gesicht und dann bricht sich der Fury die Hand. Das heißt, diese Ausreden, erstens sind dumm und peinlich, aber was mich am meisten nicht gestört hat, aber wo ich mir einfach am meisten Sorgen mache für Wilder, ist, wenn du deine eigenen Fehler nicht erkennst, dann änderst du ja nichts. Und wenn er nichts ändert, dann wird das gleiche Ergebnis sein wie der letzte Kampf. Und das ist einfach Logik. Ich meine, wenn du glaubst, wenn du allen anderen irgendwie die Schuld schiebst und nicht irgendwie deine eigenen Fehler siehst, dann wirst du ja den Kampf nicht anders angehen. Und wenn er den Kampf nicht anders angeht, dann wird der Kampf auch nicht anders gehen.
Das heißt, wir haben von dir schon ein klares Endergebnis für den Kampf. Und was denkst du, kann da irgendetwas sich noch ändern?
Ja, ich meine, Wilder hat dann doch diese rechte Hand, die einfach... Der kann ein Pferd ausnocken mit der Hand. Ich meine, aber ich glaube nicht, dass so viel anders passieren wird. Ich glaube, Wilder hat jetzt einen neuen Trainer geholt, aber das ist, ich meine, Malik Scott hat noch nie jemanden trainiert, hat Supermodels trainiert, bevor er Wilder trainiert hat. Und die Sachen, diese geraden Hände, die er jetzt, ich meine, am Ende des Tages, Ich finde, man sieht es dem Mäuler an, wenn er die Tatzen schlägt, dass das einfach nicht von Natur aus kommt. Man sieht, dass der einfach, das ist einfach nicht, es fließt einfach nicht natürlich. Es ist, und ich glaube, sobald der einmal eine auf die Pappen bekommt, sehen wir wieder den alten Wilder, der schwimmen geht beim Schlagen.
Okay, trotzdem können wir uns auf den Kampf rein. Tyson Fury, schon lange nicht mehr geboxt und wird ein spannendes Monat.
Ich meine, auf jeden Fall. Ich habe beim zweiten Kampf auch gedacht, der Fury wird den dumm und deppert schlagen, weil er es im ersten Kampf gemacht hat. Aber im ersten Kampf hat Wilder zweimal getroffen und Fury war zweimal am Boden. Ich meine, das kann genauso nochmal passieren. Ich meine, es wird spannend sein, solange der zweite Kampf auch spannend, bis einfach, ich meine, da kam der Punkt, wo einfach Wilder nicht mehr komplett bei sich war, wo einfach die Beine weg waren, wo man einfach wusste, dass die rechte Hand, auch wenn die rechte Hand landet, da ist einfach nicht mehr der gleiche Dampf dahinter. Und das ist es ja in Wirklichkeit. Das ist, was die Leute auch nicht, ich meine, viele Wilder-Fans haben gesagt, ja, aber er ist der Stärkste, was weiß ich, er schlägt so hart. Das stimmt schon, aber wenn die Beine weg sind, wenn du auf einmal nicht mehr die Kraft hast, wenn du müde bist, dann kommt einfach die gleiche Kraft aus dem Schlag. Und Fury war frisch. Das hätte die rechte Hand, die hätte einfach den Effekt nicht mehr gehabt. Das heißt, dieser Kampf wird genauso spannend sein wie der erste und der zweite. Der wird super spannend, solange Wilder noch komplett bei sich ist, kann der es in jeder Sekunde beenden.
Was glaubst du, wird Wilder dieses Mal anhaben? Wird er wieder so einen 15 oder 20 Kilo Anzug tragen? Oder diesmal ein bisschen gescheiter sein?
Ja, vielleicht, soll er rausspazieren mit Mike Tyson mit einem weißen T-Shirt. Dann hat er keine Ausreden mehr.
Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr auf den Kampf. Ruhm, wie lange bist du noch in Österreich und was sind deine weiteren Pläne?
Ja, ich bin bis nächsten Mittwoch da und dann fahre ich kurz in Schwarzwald, meine Oma zu sehen. Dann bin ich zurück in, am Samstag bin ich dann zurück in New York und dann am nächsten Samstag, ja, dann ist ja Wilder Fury.
Dann schon einmal herzlichen Dank für deine ganzen super tollen Infos und Analysen. Bei uns da im Restaurant riecht es ziemlich gut. Wir werden uns was zu essen holen und ich wünsche dir noch alles, alles Gute. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und viel Erfolg weiterhin.
Danke ebenfalls. Viel Spaß beim Kampf morgen.
Das war Podcast Folge 30 mit Ruben Schöwitz. Ich möchte noch einiges zum Boxkampf von Anthony Joshua und Alexander Usyk loswerden. Also alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben und noch nicht wissen, wie es ausgeht, sollten jetzt am besten abschalten. Euch wünsche ich schon mal viel Spaß beim Nachschauen vom Kampf und eine tolle Woche. Ja, um ehrlich zu sein, bin ich auch einen Tag nach dem Kampf noch immer sprachlos. Ruben Schöwitz hat mit seiner Analyse natürlich recht gehabt. Aber wer hätte gedacht, dass Usyk AJ zu Hause so ausboxt? Wir wussten ja alle, wie stark Usyk ist. Unglaubliche Technik, Schnelligkeit und Präzision, ein hoher Box-IQ und einen Erfahrungsschatz aus über 350 Amateurkämpfen. Aber dass der Vorteil in Größe, Reichweite und Gewicht von AJ einfach völlig unwichtig war, überraschte mich extrem. Seine Kraft und Power konnte Anthony Joshua überhaupt nicht zeigen. Beinarbeit war nicht vorhanden und auf den berühmten Uppercut, mit dem er schon Wladimir Klitschko die Seele herausgeschlagen hat, auf den haben wir vergeblich gewartet. Viele Schläge mit der Linken, die sah Joshua überhaupt nicht kommen. Er teilte zwar auch sehr viel aus, aber im Endeffekt konnte er nichts gegen Usyk wirklich machen. Vor 60.000 Fans entschieden die Punkterichter nach 12 Runden zu Recht für den Ukrainer. Alexander Usyk ist der neue Schwergewichtschampion und hat jetzt in seinem Schlafzimmer an der Decke über dem Bett 4 weitere Weltmeisterschaftstitel hängen. Ob er dafür überhaupt noch einen Platz hat? Wenn ich ihn mal für ein Interview bekomme, dann werde ich ihm das selbst fragen. Es war ein klasse Kampf, super spannend und er hat uns auch wieder mal die Zukunftspläne ruiniert. Denn Anthony Joshua wird nach der Niederlage bestimmt nicht gegen Tyson Fury als nächstes kämpfen. Boxpromoter Eddie Hearn hat nach dem Kampf auch schon von einem Rematch gesprochen, also mal schauen, was die Zukunft bringt. Wer übrigens mehr zu diesem Thema lesen möchte, kann gerne mal online auf kurier.at meine Artikel durchstöbern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, einen erfolgreichen Start in den Montag und bleibt unschlagbar ehrlich.